Hey Friends and Family, hier sind wir wieder, eure Soon-to-be-Lieblingszwillinge. Hey Jana, wie geht's dir heute?
Eigentlich müssten wir jetzt schon längst die Favorite-Zwillinge sein, weil, hallo, wir haben schon...
Stimmt.
Wie viele Episoden? 100 Millionen?
20 ist es jetzt? Außerdem hat eine Listenerin auf YouTube kommentiert, da bei der ersten Folge schon, dass wir bereits ihre Lieblingszwillinge sind.
Oh,
das fand ich ganz cute. Süß.
Sehr süß.
Ah.
Zucker. Mir geht's gut. Und dir, Juli?
Mir auch. Ja, willst du anfangen mit dem Update oder soll ich? Wie läuft's mit dem Haus?
Ja, aber das ist ja nicht so interessant. Was neu ist diese Woche, ist, dass unsere Tochter sie will gerade ihre Grenzen austesten. Davor hat sie das nicht so arg gemacht, aber jetzt ist sie so richtig.
Ach, echt?
Jetzt, naja, schon, aber jetzt merkt man, dass sie so richtig checkt, dass sie ihre Grenzen austesten will. Ne? Davor war es eher so, das passt mir jetzt nicht, deswegen reagiere ich. Jetzt ist es mehr so, ich schau mal, was sie mich machen lässt, mäßig.
Ah. Ne?
Ja. Und sie hat, ich weiß nicht, ob ich das in der Episode das letzte Mal schon erzählt habe, sie rennt jetzt auch in ihr Zimmer und schmeißt die Tür zu. Ich denke so, meine Güte, sind wir schon Teenagers hier.
Threenagers.
She's a Threenager. Sie braucht jetzt auch Time.
Sie ist ja noch keine drei, aber...
Nein, sie ist noch keine drei, aber sie braucht schon Timeouts, weil sie meint, sie kann garstig sein, wenn die Mama was nicht macht, wie sie will. Ne? Die kleine Maus. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Eine interessante Zeit. Weil ich versuche sie immer zu ignorieren, weil unsere Freundin Miri, unser Drilling, sagt ja immer, ignorieren ist das Beste. Das Problem ist bloß. Und what a coincidence, die Miri ist heute hier.
Ja.
Um uns aufzunehmen. Die Miri macht es nämlich super. Die sagt immer, wenn sie irgendwas machen, was sie nicht machen sollen, soll man sie einfach ignorieren. Und es geht eigentlich auch ganz gut. Das Problem ist dann halt auch blöderweise, wenn dann zum Beispiel der Papa das nicht so macht wie man selber. Ne? Wenn ich bin da ziemlich gut da drin, sie einfach zu ignorieren.
Mhm.
Aber wenn sie dann zum Papa läuft und dann gibt der Papa nach, dann läuft es nicht, ne? Klappt es nicht so ganz. Weil das Problem haben wir nämlich auch, dass wir dann auch nicht unbedingt bewusst, ne, und auch nicht unbedingt extra, dass wir so ein bisschen gegeneinander arbeiten. Aber das passiert einfach, wenn man sich nicht hundertprozentig abspricht, ne, wie man damit umgeht. Ja. Ich glaube auch, er hat nicht so viel Geduld mit dem, wenn sie irgendwie reagiert, dass er dann sagt, ach, ich ignoriere das jetzt einfach. Irgendwann nervt es ihn dann zu arg und dann gibt er lieber nach und gibt ihr irgendwas, was er ihr nicht geben sollte, ne?
Ja.
Damit sie sich wieder beruhigt. Ja. Ah, Parenting.
Das ist natürlich nicht so förderlich.
Nein, Parenting ist schwierig, ist hart. Es ist echt hart.
Ist hart. Mein Mann ist da auch nicht so durchhaltevermögend, was...
Ja.
Unseren Sohn angeht, wenn der weint, dann sagt er immer, gib ihm halt die Brust. Aber das ist ja nicht die Lösung, ihm immer die Brust zu geben.
Ja.
Er muss sich ja auch ohne die Brust beruhigen können.
Ja. Ja. Das macht die Miri zum Beispiel auch super. Ich erwähne jetzt die Miri die ganze Zeit, weil sie ja heute da ist mit uns zum Aufnehmen. Aber die Miri macht das so richtig gut, so mit dem, man stillt nur zum Füttern, nicht zum, ne, damit sie sich nicht daran gewöhnen, sonst hängen sie immer am Busen. Und ich habe das immer nicht so ganz gut hinbekommen. Ich habe immer auch für Comfort gefüttert, also nuckeln lassen, ne?
Ist doch okay, oder I do it too.
Ja, nur,
ehrlich wenn gesagt, man dann ist mir das auch sehr wichtig, diese Stillbeziehung, die wir haben.
Natürlich, natürlich. Hier ist mein Problem. Ich hatte, gut, das beim ersten Sohn hat es eigentlich ganz gut geklappt, weil er halt auch viel die Flasche nehmen musste, war es nicht so schwierig, mit ihm das Stillen aufzuhören. Ich habe ihn gar nicht abgestillt, Der hat sich quasi selber abgestillt. Aber bei den anderen zweien war das schon härter mit dem Abstillen. Und da ist es dann, ich habe mal auch irgendwie das Gefühl, so ein bisschen traumatisierend für das Kind, wenn man dann entscheidet, dass man aufhören möchte und die aber noch nicht dafür bereit sind, ne? Deswegen ist es doch gut, wenn man von Anfang an versucht, das nicht so arg zu machen.
Ja.
Weil sie es dann nämlich nicht anders kennen und dann ist es für sie nicht so schlimm. Aber man kann das natürlich selber entscheiden, wie man das machen möchte mit dem Stillen, ob man die auch zum Trösten und so stillt und so. Ich wollte halt, und vor allem jetzt dann beim letzten Kind,
wer weiß.
Ich wollte halt auch immer daran arbeiten, dass zum Beispiel, ich meine jetzt bei der Tochter, der ersten Tochter, dass sie zum Beispiel auch vom Papa viel getröstet werden kann und sie nicht immer zur Mama gehen muss, ne? Weil wenn man schon so viele Kinder hat wie wir, I know, crazy, dann muss auch der Papa trösten können. Sonst geht das nicht, ja.
Ja.
Yay, die Miri ist hier!
Ja, die Miri ist da.
Hallo! Also,
wir haben den ersten Teil ja eigentlich, oder wir haben eigentlich eine ganze Episode mit ihr schon aufgenommen und dann ist aber leider irgendwas mit dem Mikrofon passiert und da war ein ganz doofes Rauschen ab der Hälfte. Und das können wir natürlich so nicht nehmen, weil das ist sehr ärgerlich, weil man hört es nicht so gut, ne, was wir sprechen. Und es ist ja ein wichtiges Thema, wo wir sprechen und es interessiert euch bestimmt auch brennend, genauso brennend, wie es uns interessiert hat. Und deswegen wollen wir das nochmal zumindest zur Hälfte aufnehmen.
Ja.
Genau.
Und wir sollten dazu sagen, dass wir bearbeiten den Ton schon, also wir haben wirklich alles versucht, beziehungsweise die Julia hat versucht, die Episode zu retten und wir mussten aber dann doch irgendwann aufgeben, weil es einfach nicht, es war nicht zu retten.
Ja.
Aber gut, jetzt sind wir nochmal zusammen. Yay!
Yay! Ja, wir verbringen gerade ein Wochenende gemeinsam in Berlin mit der Miri. Gell? Die Miri ist mit ihren zwei reizenden Töchtern alleine, was ich auch schon erstaunlich finde, mit dem Auto nach Berlin gefahren. Wow, oder?
Voll krass.
Also
ich bin ja schon alleine mit der Tochter, mit einer geflogen, ne? Mit einem Kind.
Mhm.
Aber da ist ja zum Beispiel, das Ding ist ja, du musst ja da nicht fahren selber, sondern da fliegt ja jemand anderes das Flugzeug für dich. Das heißt, du hast wirklich Zeit, dich die ganze Zeit um das Kind zu kümmern. Aber wenn du im Auto fährst und die machen nicht mit, das ist ein bisschen schwieriger, ne? Weil du musst dich ja aufs Fahren konzentrieren. Aber deswegen ist sie ja nachts gefahren. Aber Hut ab, das ist eine Leistung.
Das stimmt. Magst du mal was dazu sagen?
Also, die Fahrt war gut. Und das Wochenende ist auch schön.
Was ist los?
Ich check's nicht. Schneiden wir das nicht rein? Also, dass quasi das gar nicht auffällt, dass wir nochmal aufnehmen.
Wir müssen das zusammenschneiden einfach. Ich mach das dann, don't you worry. Ich mach das irgendwie cool.
Nein, deswegen check ich das. Jetzt kann ich gecheckt, wie wir es aufnehmen. Sorry. Jetzt muss ich ganz schön viel schneiden.
Nein, alles gut. Ich mach das schon. Ja, dann gehen wir jetzt right into the episode. Würde ich sagen, wir fangen an mit vor ein paar Wochen. Hört ihr jetzt, was wir die Miri interviewt haben? Go! Hey Friends and Family, hier sind wir wieder, eure Soon-to-be-Lieblingszwillinge. Hier spricht Julia und wir haben heute, wir sind richtig happy about it, unseren Drilling zu Gast, aber sie kommt später. Aber ich wollte das einfach gleich announcen, weil wir so aufgeregt und happy darüber sind, dass sie heute endlich bei uns dabei ist in einer Folge.
Nachdem wir jede Folge über sie reden.
Ja.
Sie musste dabei sein.
Sie musste dabei sein.
Wir sollten noch mal kurz erklären, warum wir sie immer unseren Drilling nennen. Das liegt daran, dass wir kennen uns schon als Babys quasi. Und unsere, das haben wir eigentlich schon mal erzählt, aber falls jemand heute das erste Mal zuhört. Früher, ja. Als wir, unsere Mütter zusammen unterwegs waren mit uns dreien, haben sie Leute angesprochen und gefragt, ob wir Drillinge sind. Und die haben einfach immer gesagt, ja, die sind Drillinge, obwohl die Miri ganz anders ausgeschaut hat als wir. Also halt mit dunklen Haaren und das ist immer lustig. Deswegen sagen wir immer Drilling.
Und sie haben auch immer gesagt, die zwei sind im März und die andere ist im April geboren. Und die haben es nicht hinterfragt, die Leute.
Und es könnte ja passieren, ich meine, wenn wir am Ende März, also ganz am Ende ist wahrscheinlich der 31. Ja. März, ne? Ich glaube, der hat 31 Tage. Wenn wir am 31. Ja. März gekommen wären und sie am 1. April, aber ihr Geburtstag ist tatsächlich später, aber gut. Deswegen sagen wir immer unser Drilling und sie ist heute zu Gast. Aber jetzt erzählen wir noch mal kurz, Julia, erzähl doch mal kurz, wie deine Woche war.
Ja, wir haben tatsächlich so ein klein bisschen turbulente Woche gehabt, weil wir der Meinung waren, bevor unser Sohnemann in die Kita kommt, müssen wir ihn jetzt daran gewöhnen, im Bett zu schlafen. Also, dass wir ihn ablegen und dass wir dabei bleiben und er das jetzt finally macht, wie wir das ja schon öfters versucht haben. Ich habe es schon so oft angesprochen. Auf jeden Fall macht er so einen Terz, wenn wir das versuchen. Er fängt das Schreien an, er dreht und wendet sich, er will immer klettern. Dann haben wir das ein paar Tage echt versucht, was darin ausgeartet ist, dass er teilweise gar nicht geschlafen hat. Oder er hat dann am Ende so schlimm geschrien, dass er im Schlaf auch noch weiter geschrien hat quasi. Also er hat immer so geschluchzt im Schlaf.
Oh.
Und dann haben wir uns entschieden, wir machen das nicht. Und ich hatte auch vorher in unserem Babykurs die anderen Eltern gefragt, alle anderen Babys lassen sich einfach ablegen und schlafen dann da ein, aber er macht das halt nicht.
Ich glaube, wenn man das von Anfang an macht, geht's vielleicht. Und wenn man ein Baby hat, das einfach gut schläft. Aber wenn man Babys hat, die nicht so gut schlafen, dann klappt es einfach nicht. Ich meine, ich hatte das ja auch mit, also bei uns hat es auch nie ohne Weinen funktioniert. Vielleicht schläft er da dann ohne Probleme ein, weil das weiß man nicht. Kann sein, dass er dann total einfach sich hinlegen lässt. Also ich würde mir gar nicht so viele Gedanken machen, weil das ist ja eh dann eine neue Routine, die anfängt.
Das stimmt.
Und da schläft er ja dann eh nicht in dem Bett, wo er zu Hause schlafen würde. Also vielleicht ist es überhaupt kein Problem da. Vor allem, wenn die anderen auch schlafen.
Ja, das denke ich auch. Eben, wenn er die anderen Kinder sieht, die dann sich dann hinlegen, dann wird er das wahrscheinlich auch einfach nachahmen und auch machen. Das Ding ist, wenn wir mit ihm zusammen, also wir machen das jetzt so, dass wir zusammen mit ihm im Bett liegen, in unserem Bett, also einzeln oder auch beide Eltern zusammen mit ihm, dann ist er ja total happy, wenn wir direkt bei ihm sind. Da ist er auch nicht, es liegt auch nicht bei uns im Arm, sondern er kraxelt auch erstmal auf uns rum. Und legt sich aber, weil er ist ja auch müde, er legt sich dann auch immer wieder in unterschiedlichen Positionen auf uns ab und schafft es dann irgendwann so einzuschlafen. Ja. Und dann ist er aber halt total happy dabei, ne? Und weint nicht und schläft total ruhig danach. Und dann denke ich mir halt, dann ist es halt so, dann müssen wir uns jetzt halt mit ihm ins Bett legen. Und vielleicht hat er irgendwann, Lust darauf, in seinem Bettchen alleine einzuschlafen. Weil an sich, er mag er sein Bett. Es ist nicht, dass er sein Bett nicht mag. Er findet es eigentlich total toll, da rumzukraxeln, aber er versteht halt nicht, dass es dann Schlafenszeit ist. Und sobald er aber eingeschlafen ist bei uns und wir ihn ablegen, ist er ja total happy, auch wenn er aufwacht im Bett. Es ist nur dieses noch wach ins Bett legen, was ihm nicht so gefällt. Ja. Und es ist ja dann auch nicht so schlimm.
Ja. Ja, ich glaube wirklich, dass es in der Kita dann ganz anders ist und dass er da leichter schläft, weil das ist meistens der Fall. Wir hatten auch kämpfende Kinder, die zu Hause nicht schlafen wollten, aber dann in der Preschool war es überhaupt kein Problem. Ja. Warum auch immer. Also es heißt nichts, dass er kämpft zu Hause, heißt nichts. Ich meine, es kann schon sein, dass er bei der Eingewöhnungszeit ein bisschen Probleme hat, aber dann, wenn es eine Routine wird, dann ist das kein Problem mehr.
Ja.
Genau.
Hoffe ich. Und wie war eure Woche, Jana?
Bei uns ist jetzt endlich der Container gekommen und hat unsere Sachen abgeholt. Was wir bis zu dem Moment, dass es passiert ist, wirklich gar nicht glauben konnten. Aber jetzt war er wirklich da. Und jetzt werden dann unsere Sachen, ich glaube, in ein paar Tagen abgeschickt. Heute haben wir auch noch einen Hund im Hintergrund, der ein bisschen rumläuft, aber das stört ja nicht. Ich wollte nur noch mal Bescheid sagen. Immer diese Haustiere, ne? Immer diese Haustiere. Er will auch kuscheln kommen.
Es ist also nicht nur unser Drilling, sondern auch noch Rocco zu Gast.
Ja, ich streichle dich. Ja. Der braucht ganz viel Liebe. Der meint sonst, er ist, wird hier erst außen vor. Wir haben ihn vergessen.
Ja, ja, dann können wir mal unser Drilling dazu holen, oder?
Ja, ich bin bereit. Hi, hallo. Drilling! Hallo, ihr zwei!
Hallo, Miri!
Hallo!
Wie geht's dir heute?
Mir geht's gut. Ich habe heute früh schon Sport gemacht.
Fleißig! Hä, darfst du schon? Ja, ne?
Ja, ja, klar. Klar. Also, ich gehe natürlich nicht laufen, aber...
Ja.
Ja.
Weil wir müssen noch mal erwähnen, die Miri ist nämlich quasi ganz frisch noch mal zweite Mami geworden.
Vor 8 Wochen, genau, fast.
Ja. Ach, stimmt, genau. Und nach 6 Wochen darf man ja normal wieder anfangen, ne, Sport zu machen.
Ja.
Wenn alles gut ist.
Ja, da hat man nochmal einen Termin bei der Frauenärztin, die Nachuntersuchung. Ja.
Ja.
Und ich glaube, es kommt auch drauf an, was für ein Sport, ne?
Ja,
wenn
genau.
Wenn du jetzt ganz leicht spazieren gehst, das ist ja, ich meine, das kann man auch machen davor, ne?
Ja, ja.
Oder, ja.
Ja. Ja, muss ich ja mit und Hund sowieso.
Es gibt auch Leute, die sind... Athleten und die machen dann schon die ganze Zeit in der Schwangerschaft Sport und die machen dann auch kurz nach der Geburt wieder Sport, ne? Aber das ist natürlich was anderes.
Ja.
Wuff, Rocco will auch was dazu sagen.
Ist ein ganz, ganz guter Wachhund.
Sehr gut. Da fällt mir ein, also eigentlich haben wir ganz viele Fragen vorbereitet für die Miri und haben sie auch schon vorhinein schon geschickt, dass sie weiß, was wir stellen. Aber da fällt mir jetzt gerade was zu Rocco und Babys. Wie er denn jetzt auf das neue Baby reagiert oder das Baby auf ihn?
Ach so, ja, er war tatsächlich der Erste, der sie gesehen hat, da es ja eine Hausgeburt war. Und er war zwar dann über Nacht bei der Oma, aber kam dann in der Früh relativ bald wieder und war ganz aufgeregt und hat sie erstmal beschnüffelt und das neue Mitglied willkommen geheißen. Das neue Familienmitglied. Das ist wenigstens ein Familienmitglied, was sie noch nicht ärgern kann.
Ja, der Rocco, muss man auch dazu sagen, ist schon ein großer Hund. Der ist
so ein Boxermischling, ja.
Sehr groß, aber er denkt, er wäre klein.
Ja, er würde er sich am liebsten auf den Schoß holen. Ja, genau.
Ja. Macht er auch, wenn er will.
Er denkt wahrscheinlich, er wäre so klein wie das Baby.
Ja, das stimmt.
Er ist aber ungefähr das 100-fache so groß. Ja, wir haben die Miri heute eingeladen und haben gedacht, wir sprechen mal mit ihr über ihre Hausgeburt, aber auch über die erste Erfahrung von ihrer ersten Schwangerschaft und Geburt, weil da war sie erst im Geburtshaus und dann in der Klinik tatsächlich noch. Also sie hat quasi alle drei Experiences gehabt. Und genau, wir wollten sie dazu heute ein bisschen interviewen. Bist du bereit, Miri?
Ich bin bereit.
Dann kann Diane ja die erste Frage stellen, ha? Huh?
Ja, und ich wollte noch dazu sagen, ich habe das gesehen, dass die Zahl der Hausgeburten in Deutschland steigt. Und es war Stand November 2020, werden in Deutschland 1 bis 2 Babys von 100 Babys zu Hause geboren. Also ich weiß nicht, ob das jetzt mit der Pandemie zusammenhängt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es deswegen auch gestiegen ist.
Ja.
Und vielleicht auch, wenn man schon mehrere Babys hatte, dann ist die Hausgeburt vielleicht auch nicht so eine Herausforderung, wie wenn man das vielleicht das erste Baby hat, ne? Weil da weiß man halt noch nicht genau, was wie wo. Aber wenn du halt schon mehrere hattest und du weißt, dass die meistens unkompliziert sind, dann ist es natürlich auch nochmal was anderes. Genau, das wollte ich nur davor sagen. Und die erste Frage war, wie erging es dir in deinen beiden Schwangerschaften? Gab es Unterschiede?
Ja, also mir ging es tatsächlich echt gut in beiden Schwangerschaften. Ich hatte keinerlei Probleme, Beschwerden, bis auf bei der zweiten Schwangerschaft. Da hatte ich dann am Ende ich glaube so in der 33. Woche oder 34. sogar erst, Probleme mit dem Iliosakralgelenk. Aber das ist ein häufiges Problem, weil da die Kinder meistens oder oft so liegen, dass die auf diesen Nerven drücken.
Ja.
Und da war ich dann noch beim Physiotherapeuten. Es war natürlich dadurch, dass schon ein Kind da war und ein Hund zu Hause ist, ein bisschen blöd, weil mir das Laufen so schwer gefallen ist, beziehungsweise ich halt da jedes Mal Schmerzen hatte. Aber das hat sich dann eigentlich innerhalb von 3-4 Wochen dann doch gelegt gehabt. Und dann war es auch wieder weg.
Aber du hattest am Anfang bei der zweiten Schwangerschaft ein bisschen Übelkeit auch,
genau.
Was du bei der ersten nicht hattest.
Das stimmt, ja. Das habe ich schon verdrängt. Ja, stimmt. Das hatte ich tatsächlich bei der zweiten Schwangerschaft, ja, bis zur 14. Woche.
Ah ja.
Leichte Übelkeit oder halt so eine dauerhafte Übelkeit, aber ich musste mich zum Glück nie übergeben.
Sehr gut.
Und ich konnte jetzt auch alles essen, also ich hatte jetzt nicht so das Ding, dass ich...
Ich kann mich daran erinnern, dass wir waren essen in Berlin und da ist dir schlecht geworden nach dem Essen und da wussten wir noch nicht, dass du schwanger warst.
Ja, stimmt, ja.
Ja.
Da hatte ich es noch nicht verraten.
Ja.
Stimmt, wie weit war da? Welche Woche warst du da?
Ja, da war ich, glaube ich, 6. Woche oder so. Also da hatte ich, glaube ich, kurz vorher den Schwangerschaftstest erst gemacht.
Ja, aber ich habe halt gedacht,
war ganz
vielleicht,
frisch, ne?
Vielleicht war es, weil wir was bestellt haben, was halt nicht selber was gemacht haben, dass man es das jetzt einem dazu bekommt, ne? Mhm. Ja.
Aber wenn wir das ansprechen, ich habe mir schon gedacht, dass die Mausi schwanger ist, weil ich konnte ja sowieso nichts trinken. Mein Sohn war ja, ich weiß gar nicht, wie alt er da war. Der war vielleicht 2-3 Monate alt, ne? Ja. Und
ach, stimmt.
Ja, genau. Ja, und ich hatte ganz viel unalkoholisches Getränke besorgt, aber dadurch, dass mein Mann ja auch gerne anstößt und so und Jana ja auch da noch ein bisschen Alkohol getrunken hat, inzwischen trinkt sie ja auch nicht mehr so viel, oder du hast nicht viel getrunken, aber du hast mal mehr getrunken auf jeden Fall. Da hatten wir halt auch alkoholische Getränke. Und mein Mann Larry wollte so gerne anstoßen. Und die Miri immer so, also ich nehme auch das Unalkoholische.
Aber ich finde, ich hinterfrage das gar nicht mehr so, weil ich das auch oft habe, dass ich einfach keinen Alkohol trinke, ohne dass man schwanger sein muss. Ne? Dass man halt einfach nicht Alkohol trinken möchte. Weil.
Aber das, ja.
Aber ich weiß, halt für so Deutschland ist das
ja,
so
das ist wirklich
untypisch,
so. Ja.
Ne?
Ja.
Naja, aber es lag, ich meine, wir wussten
und
ja auch.
Und für mich als Typ wahrscheinlich auch.
Wir wussten aber auch, dass die Miri ja dann ein zweites gerne hätte.
Ja.
Also
aber es könnte ja auch
nicht
sein,
so fern,
dass man versucht, schwanger zu werden und deswegen nicht
ja,
trinkt.
Stimmt,
ne?
Ja.
Weil das machen ja Leute auch schon, dass sie, bevor sie überhaupt anfangen, versuchen, schwanger zu werden, dass sie dann schon weniger Alkohol trinken.
Ja.
Ne? Also das habe ich zum Beispiel bei meiner Tochter auch gemacht gehabt. Als ich wusste, dass wir irgendwann versuchen wollen, noch ein Baby zu haben, habe ich schon weniger getrunken halt.
Ja,
um halt die Chance halt, ich weiß nicht, wie viel das bringt, aber halt, dass es irgendwie...
Naja, auch wenn es dann geklappt hat, einfach das Baby nicht zu schädigen, ne?
Ja. Ja, genau. Ja, die nächste Frage war, wie war es für dich, schwanger zu sein und ein Kleinkind zu haben? Da kann man sich als Mama ja nicht mehr so viel ausruhen, wie in der ersten Schwangerschaft.
Ja, das ist eine gute Frage, aber also ich finde ja, weil in der ersten Schwangerschaft habe ich ja bis zum Ende eigentlich noch Vollzeit gearbeitet.
Ja.
Da konnte man sich ja eigentlich auch nicht wirklich ausruhen. Also,
stimmt, ja.
Weil da hatte ich ja noch kein Beschäftigungsverbot und habe Vollzeit 40 Stunden bis zum Mutterschutz gearbeitet. Und also jetzt mit dem zweiten, also in der zweiten Schwangerschaft war es dann tatsächlich so, dass ich berufstätigkeitsbedingt Beschäftigungsverbot bekommen habe.
Wegen Corona?
Und wegen Corona, genau. Und unsere Tochter, die ist aber schon zur Tagesmutter gegangen. Also hatte ich da dann eigentlich schon gefühlt mehr
Freiheit.
Mehr Freiheit, genau, und auch Ruhephasen als jetzt bei der ersten Schwangerschaft. Also was ja eigentlich nicht typisch ist, ne? Aber
ja.
Sehr gut. Perfekt.
Ja, doch.
Cool. Und hast du für das zweite Baby noch etwas zur Erstausstattung dazu besorgt, was dir bei der ersten Tochter gefehlt hat?
Nein, tatsächlich gar nichts. Also wirklich.
Ihr habt einfach alles behalten, oder?
Ja, wir haben alles behalten, genau, weil wir wussten, dass wir noch ein zweites Kind haben wollen. Und dadurch, dass es dann auch wieder ein Mädchen geworden ist, haben wir nicht mal irgendwie klamottentechnisch irgendwas gebraucht. Also
ja.
Das war echt perfekt. Da hatten wir keine Anschaffungen, ja.
Ich merke nur bei den, jetzt wenn sie älter werden, bei den Klamotten, ist es tatsächlich schwieriger, die aufzutragen, weil man merkt, wenn die so richtig benutzt haben, also ich, vor allem im Außen halt, kriegen die schnell Löcher in den Hosen und so. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen schwieriger, je älter sie werden, die Klamotten dann, also gut, manche Sachen kann man trotzdem gut weitergeben, wie T-Shirts und so, aber man merkt halt schon, dass wenn die wild damit spielen, dass es nicht so leicht ist, die dann zumindest fürs dritte Kind dann noch zu haben. Ne? Fürs zweite Kind geht es gerade noch so. Ja, und manchmal auch nicht. Ich weiß nicht, meine Jungs haben gerade auch eine Phase, dass die ganze Zeit Löcher in den Hosen sind. Ich weiß nicht, was die machen, aber...
Die spielen halt.
Die spielen, ja. Wurdest du von deiner Hebamme und einer Frauenärztin während der Schwangerschaft betreut?
Ja, also ich war bei der Frauenärztin von Anfang an. Und dann, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut, war ich ab der 21. Woche, kam dann meine Hebamme auch in regelmäßigen Abständen. Und dann haben wir uns irgendwann, also habe ich irgendwann abgewechselt, einmal Hebamme, einmal Frauenärztin. Und dann...
Ah, cool.
Ja. Und dann ab der 32. Woche war ich durchgehend nur noch bei der Hebamme. Also da habe ich keinen einzigen Frauenarzttermin mehr gehabt.
Ach so, cool.
Ja.
Heißt es, die hat dann, weil wir hatten dann noch die Frage eben, weil bei mir war das so, dass ab der 32. Woche musste ich ständig CTGs machen, 20 Minuten lang. Das hat dann die Hebamme wahrscheinlich nicht gemacht bei dir, oder?
Nee, genau, die hat das nicht gemacht. Deswegen, also bin ich auch nur noch zur Hebamme gegangen, weil ich das bei meiner ersten Schwangerschaft tatsächlich, bin ich bis zum Ende zur Frauenärztin gegangen und habe eben diese CTGs auch immer mitgemacht. Aber meine Tochter hat da absolut keinen Bock drauf gehabt, beziehungsweise hat die da immer Party gefeiert in meinem Bauch und das hat mir nur noch wehgetan und, also was heißt wehgetan, aber war unangenehm.
Ja.
Und deswegen hatte ich da jetzt bei der zweiten Schwangerschaft irgendwie keine Lust mehr dazu.
Die machen das in den USA, Fun Fact, nur bei Risikoschwangerschaften. Ich hatte kein einziges Mal vor der Geburt ein CTG.
Ja,
nee. Das ist ja das haben wir schon mal erwähnt, auch in der Folge, dass die Bestimmungen in Deutschland dazu ja jetzt auch geändert wurden. Also es wird jetzt wohl, aber ich frage mich halt, inwieweit das Ärzte und Ärztinnen schon umsetzen, dass es wirklich weniger ist. Also es soll jetzt definitiv weniger stattfinden.
Ja, das ist auch gut so. Also
ja.
Ja, genau, deswegen bin ich dann bei der zweiten Schwangerschaft tatsächlich ab der 32. Woche war ich nur noch bei meiner Hebamme.
Ah ja. Und deine Hebamme war ja die, die du in der ersten Schwangerschaft auch hattest, ne?
Ja, genau, es war die gleiche, ja.
Cool. Und die hat dich ja auch quasi zur Hausgeburt gebracht, ne?
Ja, das war ganz lustig, weil, also ich hatte sie angeschrieben und habe eben gesagt, dass ich wieder schwanger bin und ob sie mich wieder betreuen würde. Und dann war sie total happy und hat gemeint, ja, ja, klar und so, kein Problem. Und mein Mann und ich hatten dann halt wieder gedacht, okay, dann gehen wir halt wieder ins Geburtshaus zum Entbinden oder versuchen es wieder im Geburtshaus. Und dann kam sie vorbei und dann hat sie gesagt, sie hat ganz vergessen zu sagen, dass sie nicht mehr im Geburtshaus arbeitet, sondern nur noch Hausgeburten macht. Und dass, wenn wir eben uns weiterhin für sie entscheiden, dass es halt dann eine Hausgeburt werden wird. Und sie hatte mir das eben vergessen zu sagen, weil sie sich so gefreut hatte, dass ich wieder schwanger war. Und dann haben wir halt gedacht, ja, okay, warum nicht? So kam das eigentlich, die Entscheidung, dass wir eine Hausgeburt machen. Also
es war jetzt nicht unbedingt wegen Corona?
Nee, weil wir wären tatsächlich auch wieder ins Geburtshaus gegangen, wobei, ja, also mein Mann hatte eh nie was dagegen gegen eine Hausgeburt und ja, ich eigentlich auch nicht. Und dann hat es voll gepasst, also.
Ja,
genau, weil bei der ersten Geburt war die Miri nämlich im Geburtshaus und musste dann doch noch in die Klinik. Das haben wir noch nicht gesagt, das, genau.
Das hast du, glaube ich, ganz am Anfang kurz erwähnt.
Habe ich gesagt?
Ja.
Okay. Naja.
Wie hast du dich dann auf die Geburt vorbereitet?
Also ich hatte tatsächlich keinen Geburtsvorbereitungskurs mehr jetzt bei der zweiten Geburt. Habe mich aber dann im Nachhinein doch wiederum mehr mit dem Thema Geburt beschäftigt, gefühlt, als jetzt bei der ersten Geburt. Ja. Weil ich zum Beispiel immer so ein Typ war, ich hatte voll Schiss vor der Geburt.
Ja.
Aber weil man auch nie irgendwie was Schönes gehört hat, fand ich. Also das ist ja jetzt immer noch so, also größtenteils, ne? Das wandelt sich jetzt langsam. Aber ja, und deswegen, also bei der ersten Schwangerschaft haben wir einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, also so einen Partnergeburtsvorbereitungskurs.
Mhm.
Bei der zweiten Schwangerschaft dann nicht mehr, aber da habe ich mich dann ganz viel mit so Podcasts und Meditationen vorbereitet. Also der eine Podcast, darf ich das sagen, wie der heißt,
ja,
ohne dass es eine Werbung? Ah ja.
Das ist halt einfach eine unbezahlte Werbung.
Ja, mit der friedlichen Geburt habe ich mich ganz viel vorbereitet und Geburt mit Flow. Der andere Podcast.
Ja, habe ich auch beides gehört.
Genau, ja. Und da also empfand ich das wieder, dass ich mich doch mehr mit dem Thema Geburt auseinandergesetzt habe, also mit der Geburt an sich, als jetzt bei der ersten Schwangerschaft, ja.
Cool. Und ich habe dir ein Buch ausgeliehen, ne?
Genau, das Hypnobirthing-Buch, genau, ja. Ja.
Oder hast du das doch gar nicht gelesen?
Doch, doch, doch. Ich habe das tatsächlich gelesen. Aber ich konnte es, also ich habe mich jetzt nicht so krass darauf vorbereitet, dass ich es unbedingt die ganze Zeit umsetzen konnte.
Ja.
Ja.
Aber es ist, also ich fand es schön, weil man halt viel davon mitnehmen kann und auch so die positiven Sachen für sich einfach rausnehmen kann und dann umsetzen kann. Genau.
Und habt ihr irgendwelche Tools besorgt für die Hausgeburt?
Ja, also ich habe von meiner Hebamme eine Liste bekommen, DIN A4-Papier, wo eben drauf stand, was man so grundsätzlich braucht, so Wickelunterlagen, Desinfektionsmittel, eine Sportmatte, aber so jetzt nichts Außergewöhnliches, weil dadurch, dass wir eine große Eckbadewanne haben, hatte ich jetzt auch keinen Geburtspool oder so.
Würde sie manchmal einen Geburtspool verwenden, wenn jetzt jemand zum Beispiel keine Badewanne hat, weißt du das?
Nö.
Aber ich glaube, das ist schon so, weil alle, die ich jetzt so bekommen habe, die eine Hausgeburt geplant haben oder eine Hausgeburt hatten, haben sich so einen Pool selber aufgebaut. Also es ist, glaube ich, schon typisch, wenn man keine Badewanne hat. Aber gut, ich weiß es.
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es gut ist, wenn man die Option hat, weil im Wasser fühlt es sich ja tatsächlich angenehmer an, ne?
Ja, also es hat mir tatsächlich auch bei beiden Geburten gut getan, ins Wasser zu gehen. Also es hat mir meine Wehen dann echt gelindert oder gemildert.
Ja.
Da kann ich dazu sagen, also ich hatte nicht das Gefühl, dass es die Schmerzen besser macht. Aber ich konnte mich in eine bessere Position setzen, so dass ich entspannter war und dadurch mein Muttermund sich schneller geöffnet hat. Also die Schmerzen, fand ich, waren nicht besser, aber ich konnte mich besser körperlich entspannen, weil du halt vom Wasser getragen wirst.
Okay. Wir müssen auch mal bald deine Geburtsstory aufnehmen, Juli.
Stimmt.
Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Ne? Ja, aber die Hausgeburt ist natürlich
viel spannender.
Super cool, weil ich kenne nicht so viele, die eine Hausgeburt machen. Kennst du viele, die eine Hausgeburt machen?
Nee, keinen. Also ich habe jetzt bisher noch. Doch eine, ja. Auch bei der gleichen Hebamme, wie ich jetzt war.
Ja.
Ja, ich hatte eine im Zug kennengelernt, mal.
Ja.
Die hatte ein einjähriges Mädchen und war schon wieder im vierten Monat schwanger, hat sie mir erzählt, weil ich war mit meinem Sohn unterwegs, mit der Carina, mit unserer kleinen Schwester. Und wir haben uns mit ihr unterhalten. Sie saß halt bei uns am Tisch. Und sie hat uns dann erzählt, die war auch aus Berlin, dass sie eben eine Hausgeburt hatte und dass sie jetzt wieder schwanger ist und dass sie dann wieder eine Hausgeburt haben möchte.
Ja.
Und dass das total gut lief und sie war total happy.
Cool.
Fand ich interessant. Ja, und dann habe ich noch eine Bekannte, die eine Hausgeburt geplant hatte, bei der hat es aber leider nicht funktioniert. Die musste dann noch ins Krankenhaus.
Ja, also ich glaube halt, dass sie deswegen bei den ersten Geburten zumindest, glaube ich,
oh, hi!
Raten, dass man es im Geburtshaus oder...
Baby.
Ja, die Mausi ist aufgewacht. Oh, juhu, sie hat Hunger. Die süße Mausi.
Hallo, Mausi.
Die ist noch im Schlafanzug.
Ach Gott, wir tun nicht judgen. Keiner weiß, wie viel Uhr wir aufnehmen. Es könnte 8 Uhr früh sein, es könnte auch 16 Uhr nachmittags sein. Who knows? Wann bestimmen die, ob man eine Hausgeburt dann wirklich machen darf? Weil es könnte ja sein, dass von der Schwangerschaft irgendwas so läuft, dass man es nicht machen kann. Also ab wann sagen sie, okay, jetzt geht's wirklich dann mit der Hausgeburt?
Also ich denke, sobald es keine Risikoschwangerschaft ist und bei den vorherigen Frauenarztuntersuchungen immer alles in Ordnung war, steht dem eigentlich nichts im Weg, eine Hausgeburt. Ne?
Ja.
Also es muss natürlich auch immer die Hebamme selber entscheiden.
Ja.
Aber
bei dir sah auf jeden Fall alles gut aus.
Ja.
Hoppala, du hast ein bisschen viel getrunken. Du hattest ja quasi alle Erfahrungen, da du sowohl im Geburtshaus, dann aber Klinik warst und nun zu Hause entbunden hast. Wie fandest du die Geburt deines ersten Kindes? Hattest du positive Erinnerungen dazu?
Ja, und vielleicht kannst du auch kurz erklären, warum du nicht im Geburtshaus dann letztendlich bleiben konntest, wenn du möchtest.
Ja, ja, ja. Also es war tatsächlich so, dass ich, wo wir abends ins Bett gegangen sind, noch gegoogelt habe, wie sich so Geburtswehen überhaupt anfühlen.
Ja.
Weil man hat ja wirklich keine Ahnung bei der ersten Geburt. Und dann sind wir abends ins Bett gegangen und nach 2 Stunden wusste ich dann, wie sich das anfühlt. Und ich hatte meine Kliniktasche noch nicht gepackt, obwohl mein Mann mir bestimmt 3 Wochen in den Ohren lag, ich soll die Tasche packen. Aber das war so ein heißer Sommer, dass ich eigentlich alles noch angezogen habe, was ich auch für die Kliniktasche gebraucht hätte. Ja. Weil man, also grundsätzlich wollten wir ins Geburtshaus, aber man packt trotzdem immer als Backup noch eine Kliniktasche.
Also und hast du dann eine Geburtshaus und eine Kliniktasche quasi?
Nee, das war oder dasselbe. Eine. Also eine Tasche, ja, genau. Und dann waren meine Wehen tatsächlich schon so stark, dass mein Mann rumgerannt ist und die Tasche gepackt hat. und ich mich dann in die Wanne gesetzt habe, schon noch zu Hause.
Also war das bei dir auch kein sanfter Einstieg, sondern gleich so bam?
Ja, tatsächlich war es echt kein sanfter Einstieg. Ich bin dann in die Wanne gestiegen, mein Mann hat die Krankenhaustasche gepackt, beziehungsweise Geburtshaustasche. Und dann wollte ich nochmal warmes Wasser haben. Und dadurch, dass wir so einen Nachtspeicherofen haben, war kein warmes Wasser mehr da. Oh. Dann hat mein Mann in einem 7-Liter-Topf angefangen, noch Wasser zu kochen. Hat zwischendrin immer noch die Wehen gemessen, die Abstände. Also der war beschäftigt auf jeden Fall.
Süß. Ich kann es mir richtig vorstellen.
Ich auch.
Ja. Und dann sind wir früh um 5 ins Geburtshaus dann gefahren, weil dann die Abstände eben so dementsprechend waren, wo die Hebamme dann gesagt hat, sollen wir anrufen. Und dann haben wir uns eine halbe Stunde später im Geburtshaus getroffen, was sich ziemlich schwer gestaltet hat, weil ich zu nichts mehr in der Lage war. Also ich konnte mich nicht mehr selber anziehen. Und ja, also es war, hat auf jeden Fall länger als eine halbe Stunde gedauert, bis wir dann da waren. Und mein Muttermund war eigentlich echt schon ziemlich weit geöffnet. Nur hat sich dann rausgestellt, dass meine Tochter nicht, also die war schon im Becken drin, aber eben nicht tief genug. Und dann hat meine Hebamme 3 oder 4 Stunden später entschieden, dass das wahrscheinlich auch nichts mehr werden wird, wenn ich keine Schmerzmittel bekomme, weil ich schon eben die ganze Zeit so starke Wehen hatte.
Ja.
Dass ich auch nicht mehr entspannen konnte und sie dadurch ins Becken hätte noch tiefer reinrutschen können.
Ja.
Genau, und das war dann der Punkt, wo sie dann gesagt hat, okay, wir verlegen ins Krankenhaus.
Und wie läuft das dann ab? Haben die dann einen Krankenwagen gerufen oder?
Also bei mir war das dann so, dass ganz normal mein Mann mich mit dem Auto ins Krankenhaus gefahren hat. Und die Hebamme auch mitgefahren ist, mit also ihrem eigenen Auto. Und dann hat die eine Übergabe im Krankenhaus mit der Schwester gemacht, die uns dann auch empfangen hat, oder die Hebamme, die uns auch empfangen hat. Und das war eigentlich alles dann. Also total problemlos und ohne Stress und Hektik. Also
war dann da auch gleich ein Kreißsaal frei für euch?
Ja, genau. Wir sind dann gleich in den Kreißsaal gekommen, weil mein Muttermund auch schon soweit offen war, dass ich eben in den Kreißsaal konnte.
Bei der Hausgeburt jetzt, würde die Hebamme dann auch mitkommen, falls es nicht klappt?
Ja, genau. Also die Hebamme würde in jedem Fall mitkommen und dann ganz normal die Übergabe mit dem Krankenhaus wieder machen.
Aber die muss dann daraufhin gehen oder bleibt die bei der Geburt dabei?
Nee, genau. Die Hebamme vom Geburtshaus bzw. von der Hausgeburt, die macht nur die Übergabe und geht dann wieder. Und dann ist das Krankenhaus mit den Hebammen zuständig.
Ah ja.
Für die Geburt. Ja. Genau.
Und wie hast du das dann im Nachhinein empfunden, in der Klinik zu entbinden bei deiner ersten Geburt? Hast du da eher positive oder eher negative Erinnerungen daran?
Ja, ich finde, das kann man immer so gar nicht miteinander vergleichen, weil es von der Atmosphäre her komplett anders unterschiedlich ist, ne? Ja, genau, weil also im Krankenhaus hast du ja gegebenenfalls oder bestenfalls eine Hebamme, wenn du es schaffst, innerhalb von einer Frühschicht oder Spätschicht oder Nachtschicht zu entbinden. Und ansonsten hast du da noch den Hebammenwechsel oder Arztwechsel auch mit dabei. Und es kommen doch dann immer häufiger in der Stunde mal eine Hebamme vorbei und schaut nach dem Muttermund oder nach dem CTG. Und das ist halt bei der Hausgeburt, ist die Hebamme einfach die ganze Zeit über bei einem dabei, weicht keine Sekunde von einem ab. Und jetzt bei mir hat die Hebamme kein einziges Mal eine vaginale Untersuchung gemacht. Ne?
Verlässt sie dann auch gar nicht so den Raum wahrscheinlich, ne? Wie nee. Im Krankenhaus, die verlassen ja immer den Raum.
Ja, genau, nee, die also war tatsächlich die komplette Zeit über, wo sie dann da war bei mir. Und dann, wo sich's abgezeichnet hat, dass es dann auch zur Geburt hingeht, kam dann auch noch eine zweite Hebamme und eine Hebammenschülerin zu uns nach Hause.
Genau.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Genau, also es kommt immer eine zweite Hebamme mit dazu als Backup natürlich, falls was mit der Mutter ist oder mit dem Kind, dass sich dann jeweils die eine um das Kind und die andere dann um die Mutter kümmern kann.
Ich glaube, das ist auch rechtlich so vorgeschrieben, ne?
Ja.
Ja.
Genau. Und deswegen, ja, im Krankenhaus ist es halt, ja, da irgendwie hat man da ständig schon jemanden, der halt da so kontrolliert und die vaginale Untersuchung macht und so. Und das war jetzt bei der Hausgeburt halt gar nicht der Fall. Also sie hat kein einziges Mal kontrolliert und lediglich mit dem Doktron den Herzschlag vom Kind abgehört und das auch nur 2-3 Mal. Also ja, das war halt total entspannt. Also wirklich.
Ja.
Ja. Da hatte cool. Die meiste Arbeit der Mann oder mein Mann bei den Wehen mich da zu unterstützen.
Ja. Und du hattest ja in der Klinik damals bei der ersten Geburt eine PDA bekommen. Wie waren jetzt die Schmerzen in der Hausgeburt im Vergleich dazu? Also wie bist du mit den Schmerzen umgegangen?
Ja, also genau, ich hatte eine PDA, die ich absolut gar nicht wollte eigentlich bei der ersten Geburt. Aber das war so die einzige Chance noch, dass ich eine Spontanentbindung hätte haben können. Und dann hat mich mein Mann davon überzeugen können, dass ich die PDA genommen habe.
Da habe ich eine Frage. Meinst du, dass das dann nur die Einschätzung der Ärzte war, dass es nur die Möglichkeit gewesen wäre, spontan zu entbinden? Oder meinst du, das war wirklich notwendig im Nachhinein?
Nee, das war tatsächlich notwendig. Also deswegen wurde ich ja auch vom Geburtshaus ins Krankenhaus verlegt, weil da die Hebamme auch schon gemeint hat, ich brauche ein Schmerzmittel, damit ich entspannen kann, genau, dass ich dass das Kind runterrutschen kann auch, ne? Und das war dann schon die Einschätzung mehrerer.
Ja, okay, stimmt. Und wenn die Hebamme das so sagt, dann würde ich das wahrscheinlich auch drauf vertrauen.
Ja. Und mir war eben das Wichtigste, dass es halt dann doch eine spontane Geburt wird, ne? Und dann.
Ja. Ja. Die kennen sich ja da auch aus und die sehen ja, wie jemand sich verhält.
Ja.
Also, dass du dich da nicht entspannen kannst, Miri.
Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Deswegen, also bei der zweiten Geburt, genau bei der Hausgeburt, hatte ich ja keinerlei Schmerzmittel, also gar nichts. Da hätte ich bloß Globulis haben können vielleicht. Aber klar, hätte mich da in dem Moment jemand gefragt, ob ich irgendwas haben will, hätte ich alles genommen.
Ja, ich frage mich dann, wie viel die Globulis dann wirklich tun würden. Wahrscheinlich nicht viel, ne?
Ich glaube ja, auch nicht
halt
viel.
Das immer ist das wahrscheinlich Psychische, ne? Ja, genau.
Ja. Mental. Und das ist ja, da kommen wir wieder zum Hypnobirthing. Das ist ja auch quasi mental.
Ja, genau. Ja.
Es hat schon einen Einfluss.
Ja, auf jeden Fall.
Aber darf die Hebamme denn wehenfördernde Mittel geben oder hat die auch andere Tools dabei zur Unterstützung jetzt bei der Hausgeburt oder im Geburtshaus?
Also ich glaube, sie darf tatsächlich nur die normalen Hausmittel als wehenfördernd geben. Aber sicher bin ich mir da tatsächlich nicht, weil ich das nie gebraucht habe.
Ja.
Ja.
Bei mir haben die ja im Krankenhaus so eine Bauchmassage gemacht. Das hat aber nicht wirklich was gebracht. Also als wehenförderndes Mittel.
Die haben ja auch bei meinem ersten Sohn, haben die manuell quasi das Fruchtwasser geplatzt quasi.
Mhm, stimmt,
weißt du das noch, Julia? Ja. Ich glaube, das könnte eine Hebamme auch machen, weil dafür braucht die Sinne.
Ja, das war ja nicht krass.
Ja.
Das war ja einfach nur rein aufstechen.
Ja, ja, den haben da, glaube ich, so einen Handschuh oder so ein Ding so am Finger, was dann, also so einen Haken dran hat oder sowas.
Ja. Weil es ja anscheinend öfter ist bei der ersten Geburt, dass das Fruchtwasser total spät erst platzt oder dass es erst rauskommt. Also die, wie heißt es nochmal, Fruchtwasserblase? Nee, ne? Doch.
Fruchtblase.
Dass die dass die Fruchtblase gar nicht so wie in den Filmen sofort platzt aufgeht. Und dann aufgeht, ja. Und dann geht die Geburt los, sondern dass die sogar aufgemacht werden oder geholfen werden müssen, weil das nicht passiert.
Von irgendwie. Alleine passiert.
Von alleine passiert, ja. Und es war bei meiner ersten Geburt eben auch so, dass die das dann halt irgendwann aufgemacht haben, damit es ein bisschen weiter geht mit den Wehen.
Ja, obwohl die, ja klar, ja.
Ja, weil es halt auch lange gedauert hat bei der ersten Geburt. Ja. Also das kann ich mir vorstellen, dass sie das schon machen dürfen. Genauso wie diese Bauchmassage können sie bestimmt auch machen. Sie haben halt kein Pitocin heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Wahrscheinlich einfach auch Pitocin oder so. Pitocin. Das ist das Medikament, das sie im Krankenhaus verreichen, um die Wehen...
Ach so, ja, das, nee, ja, das dürfen die, glaube ich, nicht geben. Ne?
Ja.
Nee. Du hast ja gerade gesagt, dass die Hebamme nicht überwacht hat. Sie hat, also die hat nicht den Muttermund gecheckt? Oder hat sie kurz vor der Geburt den Muttermund gecheckt?
Nee, auch nicht.
Auch nicht?
Mhm.
Wow.
Also sie hat nur, genau, mit diesem Doktron.
Und woher wusste sie dann, dass du vor... Oder woher weiß sie dann, dass das Baby dann kommt?
Also ja, bei mir ist ja dann die Fruchtblase geplatzt.
Naja, weil das ja Baby dann kommt.
Ja, also die macht das tatsächlich schon seit 20 Jahren und das habe ich sie dann auch mal gefragt, also vor der Geburt quasi, ob sie den Muttermund abtastet und da hat sie halt gemeint, dass sie das eigentlich tatsächlich nur macht, wenn sie merkt, okay, die Wehen passen nicht zu den, also zu den Abständen von der Weite der von dem Geburtsfortschritt, ja. Vorgang, genau. Ja. Ja, genau. Also die hört es dann schon irgendwann anhand den Wehen von der Frauen, wie weit es dann ist und ob das jetzt dann tatsächlich bald losgeht, ne? Wow. Also so die Geburt an sich.
Deswegen finde ich es so interessant, dass sie im Krankenhaus, zumindest bei mir, so, ich hatte ihnen gesagt gehabt bei der zweiten Geburt, ich habe das Gefühl, ich muss pressen. Und die haben dann immer, nee, jetzt noch nicht, das sind 8 Zentimeter. Da denke ich mir, ja, aber mein Körper sagt zu mir, ich soll pressen. Ne? Irgendwie komisch, dass sie sagen, oh, aber das ist 8 Zentimeter, nicht 10 Zentimeter. Ne? Irgendwie komisch.
Hm.
Dass sie da... Dass man da nicht auf den Körper einfach hört.
Ja.
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 Aber es kommt wahrscheinlich auch
auf den... Ich durfte aber auch ganz...
Ja.
Ich durfte ganz lange auch nicht pressen. Also die haben immer nur gesagt, komisch atmen, aber ich durfte nicht pressen. Ich weiß nicht, es hat bestimmt irgendeinen Grund, warum man dann nicht pressen darf.
Hm.
Ich weiß es nicht. Aber wie hast du gemerkt, dass die Geburt losgeht? Oder hast du es gemerkt?
Ach so, ja, also diesmal ging die Geburt tatsächlich so los, wie ich es mir gedacht habe, dass bei der ersten losgeht. Also so ganz entspannt, also was heißt entspannt, ja, die Wehen waren halt in der Früh dann da, um 6, und aber die kamen eben ziemlich sanft und ja, da hätte ich auch noch meine Krankenhaustasche packen können. nicht so wie beim letzten Mal, aber ich hatte sie ja zur Beruhigung von meinem Mann schon gepackt gehabt, beziehungsweise in dem Fall wäre es die Notfalltasche gewesen, wenn ich jetzt dann doch ins Krankenhaus hätte gehen müssen. Und da habe ich dann auch noch unsere Tochter zur Betreuung gebracht in der Früh mit dem Fahrrad und habe dann eigentlich den Tag über ganz entspannt verbracht. Wir konnten dann auch noch unsere Tochter dann zu Oma und Opa bringen und unseren Hund noch in Ruhe wegbringen und dann ging es so richtig los um 11, wo wir dann auch die Hebamme angerufen haben. Also da waren es dann so 2 Minuten Abstand von den Wehen her.
Also nachts.
Du hast ihr vorher gar nichts Bescheid gesagt?
Doch, ich hatte ihr dann schon am Vormittag geschrieben, genau, dass es sein könnte, dass es heute noch kommt.
Okay.
Genau. Und ab 11, da waren die Wehen dann so, dass ich die schon gut wegatmen musste. Also da waren sie schon stark.
Also 23 Uhr meinst du jetzt, ne?
Ja, genau. Entschuldigung, 23 Uhr, ja. Genau.
Und
aber das hört sich echt voll entspannt an für die zweite Geburt, ne?
Ja, tatsächlich. Ich habe auch eigentlich gedacht, wo es dann in der Früh losging, dass das Kind dann da ist, wenn wir die Tochter dann von der Betreuung abholen, von der Tagesmutter. Aber dem war nicht so.
Und hat die Hebamme kam dann, wie schnell?
Die war dann innerhalb von einer halben Stunde da.
Ah, ja.
Und da kam dann aber auch schon die zweite Hebamme und die Hebammenschülerin kam dann auch schon mit.
Ah ja. Und dann hat es ja dann eigentlich gar nicht mehr so lange gedauert, oder? Das waren dann...
Ja, genau. Also das waren dann noch...
3 Stunden.
3 Stunden knapp, ja, genau. Weil ich bin dann, als die Hebamme dann da war, auch eigentlich schnell in die Badewanne gegangen, weil es mir bei der ersten Tochter auch schon geholfen hat. Da habe ich es besser ausgehalten. Genau, und dann war das auch tatsächlich so, dass in der Badewanne erst eine halbe Stunde vor der tatsächlichen Geburt dann quasi die Fruchtblase geplatzt ist. Also bei mir hat es auch nicht angefangen mit Fruchtblase, ist geplatzt und dann geht's los, sondern die ist dann erst eine halbe Stunde vorher geplatzt. Und dann habe ich eigentlich gedacht, okay, so eine Geburt in der Badewanne wäre ganz toll. Aber irgendwie habe ich da die Kraft dann nicht aufbringen können für die Presswehen in der Badewanne. Und dann hat meine Hebamme gemeint, ich soll doch mal rausgehen. Und wir haben ja auch ganz tolle Fußbodenheizung im Bad und es war ja eh kalt draußen. Und im Bad war es gefühlt, hat es tropische Wärme für alle anderen.
Ja.
Genau, und dann war ich da im Vierfüßlerstand und da ist sie dann auch auf die Welt gekommen. Oder so ist sie dann auch auf die Welt gekommen.
Hast du es in dieser Position ausgehalten, musstest du nicht, war das nicht zu krass, mit den Druck und Schmerzen gleichzeitig noch so im Vierfüßlerstand zu stehen?
Zu knien? Nö, tatsächlich. Also das war voll gut. Hat mir getaugt.
man macht, glaube ich, auch automatisch, was am angenehmsten ist in dem Moment, ne?
Ja, das glaube ich auch, ja. Ja. Genau, und dann waren warme Handtücher, die waren schon im Backofen vorher, wurden da aufgewärmt, haben dann meine Tochter bekommen und ich umgelegt bekommen und dann sind wir auch gleich rüber zu uns ins Bett gegangen.
Ah, stimmt, da habe ich dich das letzte Mal gefragt gehabt, ob du dann geduscht hast, aber ja, genau. Nein.
Hast du nicht. Ja, genau. Nee, ich habe nicht geduscht, dadurch, dass ich auch die ganze Zeit in der Badewanne war. Und,
ja. Ja, genau. Die Nabelschnur, war die dann da noch dran, als du ins Bett gegangen bist, oder war sie dann da schon ab?
Nee, die war da noch dran. Also wir haben die auch auspulsieren lassen.
Mhm.
Das ist auch so ein Unterschied zum Krankenhaus. Also jetzt hat bei mir zumindest, ne, da wurde die relativ schnell abgeschnitten von meinem Mann.
Bei der ersten Geburt,
und jetzt,
ja.
Ja, ich weiß nicht, wenn man sagt vielleicht, dass man die auspulsieren lassen möchte, ob die das dann auch machen. Aber das war jetzt quasi bei der Hausgeburt, haben wir die auspulsieren lassen.
Ja.
Und das sieht man dann auch richtig tatsächlich, ob da noch das Blut fließt oder nicht mehr.
Ja.
Also die wird dann total weiß, die Nabelschnur. Genau, und dann merkt man eben, dass da kein Austausch mehr stattfindet zwischen der Mutter und dem Kind.
Ja.
Und was hat das für Vorteile für das Kind?
Ja.
Die genauen Vorteile, es hat Vorteile. Die genauen Vorteile weiß ich jetzt auch nicht mehr, aber ich weiß, dass das viele haben wollen, dass die Nabelschnur erst später abgeschnitten wird, als was sie normalerweise machen.
Ja, also das, ich glaube, dass da einfach dieser komplette Blutaustausch noch stattgefunden, also beendet ist quasi. Ja.
Ja.
Okay.
Oder beendet wird. Und
war die Hausgeburt so, wie du sie dir vorgestellt hast?
Ja, auf jeden Fall, wirklich. Es war einfach total entspannt und wenn ich so zurückdenke, echt total schön. Also wirklich, würde ich immer wieder machen und auch.
Kannst empfehlen. Du ja, kannst also du ja.
Für jeden, der sich das zutraut. Und ja. Also ich denke, man muss halt echt in guten Händen sein oder sich da gut aufgehoben fühlen bei der Hebamme und dann läuft es auch.
Vom Dreck her, man stellt sich ja das so, also war das vom Dreck her jetzt krass eigentlich oder war das gar nicht so schlimm? Also ich glaube, du hattest
nee, gar nicht. Also man stellt sich das immer so als Sauerei vor und denkt so, oh nee, die Sauerei will ich nicht zu Hause haben. Ja. Aber nee, also überhaupt nicht. Die Fruchtblase ist ja eh im also im Wasser geplatzt. Ja. Von daher, das war schon mal weg.
Ja.
Und
das ist dann, ja auch nur, das auf die ist Welt ja nicht kam, dreckig oder so. Das kann man wegwischen und dann.
Nee, eben, das sieht man ja gar nicht. Also im Badewannenwasser hat man das tatsächlich nur mit dem Handylicht gesehen, weil das so leichte Schlieren dann gebildet hat.
Mhm,
aber so von der Farbe her hat es normalerweise, also wenn es nichts irgendwie dazwischen kommt oder dem Kind, dem wenn es ihm gut geht.
Wenn es ihm gut geht, genau.
Genau, hat es ja transparente Farbe wie Wasser.
Wenn das Fruchtwasser grünlich ist, dann ist das Baby gestresst.
Genau.
Da soll man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Also, ne? Wurde uns gesagt.
Ja.
Ah ja.
Ja, genau. Nee, also tatsächlich, und als dann unsere Tochter eben auf die Welt kam, lagen da Wickelunterlagen, so einmal Wickelunterlagen unter mir und das war dann gleich im. Also
ist die Plazenta im Bett gekommen?
Genau, ja, im Abfall. Ja, die Plazenta ist dann im Bett gekommen, ja.
Ah ja.
Genau.
Ja.
Und die ist dann auch im Abfall gelandet.
Ja.
Nee, also total, das war echt, also ich habe mir das auch immer so vorgestellt, dass, nee, das geht nicht und so, aber das war überhaupt, also eine saubere Sache.
Ja, und von den Schmerzen her jetzt nochmal im Vergleich aushaltbar? Oder war das schon krass?
Also es war schon krass, aber haben wir aushalten können. Ich finde immer nur ich finde das Schlimmere eher immer die Dauer. Also wie lang sich so eine Geburt hinzieht, ne? So.
Ja. Ja.
Das finde ich schlimmer als jetzt so den Schmerz.
Aber war das jetzt kürzer als die erste?
Ja, definitiv. Also definitiv kürzer. Bei der ersten Geburt waren es 17 Stunden und da waren es ja jetzt von den schlimmen Schmerzen, aber von den, wo ich dann schon wegatmen musste, waren es noch 3 Stunden so.
Also und, active labor quasi, das davor war quasi die diese Vor-Labor Stage dann, ne?
Ja,
also es
genau.
ist schon wehen, aber es ist noch nicht. Wo man noch nicht schüttelt, weil man, es gibt ja diese Stage, wo man dann so das Schütteln anfängt, ne? So ein bisschen so zittert.
Yeah.
Hattest du das auch? Ja, ne?
Ich glaube, das ist nicht bei jedem nicht. So. Ach aber so. Ich hatte das auch.
Ich habe mich aber bei beiden Geburten übergeben.
Ja, genau. Das ist auch ein Zeichen von Active Labor, ja.
Ja.
Ich bin so froh, dass das bei mir in den letzten 2 Geburten nicht passiert ist. Es ist nicht nur bei der ersten passiert, dass ich schreien musste. Komisch, ne?
Ja, das ist echt verrückt, ja.
Macht die Hebamme dann zu Hause die U1 und wart ihr dann für die U2 beim Kinderarzt oder wie läuft das ab? Und dann ist ja eigentlich auch noch so ein Hörscreening im Krankenhaus. Also wir haben das ja auch beim Kinderarzt gemacht, aber ja, das interessiert mich, wie das dann abläuft.
Die U1 hat dann die Hebamme gemacht, zusammen mit meinem Mann. Also der war dann bei der Tochter mit dabei. Und für die U2 sind wir dann zum Kinderarzt gefahren und das Hörscreening haben wir dann auch beim HNO-Arzt machen lassen.
Ah ja, cool.
Genau. Ja. Und bei der U2 waren wir auch noch zusammen da.
Ah ja, stimmt.
Corona-bedingt durften wir genau zur U2 noch zusammen und dann aber nicht mehr.
Ah ja.
Ja.
Wir durften auch nur am Anfang zusammen und dann nicht mehr.
Ja.
Sad. Vor allem, wenn man halt schon
mehrere Kinder hat, ist es ja auch gar nicht so einfach, ne?
Würdest du die Haut... Achso, das hast du eigentlich schon gesagt, dass du es weiterempfehlen würdest.
Aber final würde ich gerne noch wissen, wie ist es, eine Zweifachmama von zwei kleinen, zauberhaften Mäusen zu sein?
Ja, das ist wunderschön. Also noch, die eine ist ja noch handzahm und die andere auch eigentlich. Also, ich darf mich da nicht beschweren.
Sehr schön.
Danke, ja. Dass du dir jetzt nochmal Zeit genommen hast, mit uns aufzunehmen. Das zweite Mal schon. Was ihr nicht gehört habt, es war ein bisschen ein Hassel, weil mein Sohnemann zweimal aufgewacht ist, dann die Tochter Nummer 2 von der Miri stehen musste zwischendrin.
Meine Kinder sind auch zwischendurch im Hintergrund durchs Haus gerannt und man hört das aber. Ja, aber wenn ihr Zuhörer, wenn euch die Episoden gefallen, dann lasst doch gerne mal ein Review
Kommentare zurück.
Ja. Oder reviewt unseren Podcast und natürlich subscribe, weil das hilft auch immer.
Auf YouTube. Instagram
und Folge wo? Auf Spotify, Apple Podcast, damit ihr nichts verpasst.
Ja. Ja, und wenn ihr irgendwelche Folgenideen oder Fragen habt, dann immer raus damit und wir können uns in die Folgen integrieren.
Ja.
Danke, Miri.
Danke, Miri.
Bitte. Schön, dass ich da sein durfte zum zweiten Mal.
Ach so, wir sollten noch kurz erwähnen, dass wir in der letzten englischen Episode schon gesagt haben, dass wir jetzt nur noch jede zweite Woche eine Episode hochladen. Genau.
Genau.
Das sollten wir nochmal hier auch erwähnen, falls die letzten Male, falls das jemand nicht gehört hat.
Das untergekommen ist, ja. Ja, wir haben es auch auf Instagram announced, aber genau, nur noch alle 2 Wochen. Aber mehr Quantität. Nee.
Keine Qualität, nur noch Quantität, nein. Keine mehr Qualität, weniger Quantität. Ja.
Genau. Okay. Es war wunderschön.
Wir sehen uns beim nächsten Mal.
Und nächstes Mal sprechen wir über das erste Jahr mit Baby. Ich erzähle von meinen Erfahrungen und Jana hat bestimmt auch einiges einzuwenden von ihren ersten Jahren mit Baby. Also schaltet unbedingt ein.
Bye-bye.
Bye.
Tschüss.
Bye-bye.
Tschüss.